Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich stelle mir das richtig aufregend vor. Kaufen, halten, verkaufen. So richtige Wolf of Wall Street-Vibes, wenn dann in Zukunft der Bundesarbeits- und der Bundesfinanzminister mit Aktien dafür sorgen, dass die immer größer werdende Lücke in der Rentenkasse gefüllt wird. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen? Das neue Rentenpaket 2. Ist das riskant, hochspekulativ oder wird die Rente dadurch wirklich endlich sicher? Dazu hole ich mir gleich mal Expertise in den Podcast. Und dann lässt noch das hier aufhorchen. Ungewollt schwangere Frauen haben in Frankreich die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch. So heißt das jetzt wörtlich in der französischen Verfassung.
Ce vote est historique.
Diese Entscheidung ist historisch. Wir werden das erste Land der Welt sein, das in seiner Verfassung die Freiheit für die Frauen festschreibt, über ihren Körper zu verfügen. Diese Entscheidung sagt auch denjenigen, die es noch nicht wissen, dass die Frauen unseres Landes frei sind.
Das sagt es wohl und es gab auch viel Applaus aus vielen Ecken. Für den Verein Pro Familia ist das aber auch so ein kleiner Reminder, dass in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche immer noch kriminalisiert werden. Der Tag am 5. März 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Also ich glaube, wenn meine Eltern und ihre Freunde so an die Rente denken, dann haben sie noch den hier im Ohr. Norbert Blüm, viele, viele Jahre Arbeits- und Sozialminister.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
Wenn ich an die Rente denke, dann ist da erstmal irgendwie Leere und dann ploppen ganz viele Fragezeichen auf. Sowieso muss ich sagen, mache ich das in der Regel auch nur einmal im Jahr oder so, also an die Rente denken, und zwar wenn der Rentenbescheid reinflattert und ich mich frage, warum die Zahl eigentlich so klein ist. Und das ist im Prinzip auch schon das ganze Problem unserer Rente in a nutshell, so wie ich es verstehe. Es ist zu wenig Geld in der Rentenkasse und die Bundesregierung, die hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem diese Lücke geschlossen werden soll. Ja, gut, dass ich jetzt unseren Rentenexperten aus dem Hauptstadtstudio in der Leitung habe. Volker Findhammer ist das. Ich grüße dich, Volker. Hi.
Hallo Sarah, ich grüße zurück.
Lass uns doch vielleicht mal mit der Problemanalyse anfangen. Also warum ist denn da überhaupt zu wenig Geld in dieser Kasse?
Naja, nehmen wir doch mal dein ganz konkretes Beispiel. Nach der bisherigen Rentengesetzgebung haben wir ein gesichertes Rentenniveau bis zum Jahr 2025. Da sind dann diese 48%, von denen heute immer geredet wird, festgeschrieben. Danach würde dieses Rentenniveau absinken, nämlich auf 45, vielleicht sogar 43%. Also das würde dich dann in ferner Zukunft betreffen. Du würdest dann eine noch niedrigere Rente bekommen, als sie heute möglicherweise schon drin steht. Und genau da hat man jetzt diese Haltelinie eingezogen. Auch dein Rentenniveau soll einmal 48% betragen. Jetzt nicht vom Netto, sondern das ist immer eine grobe Rechnung, also so ungefähr die Hälfte dessen, was man jetzt bekommt, aber immer wieder nur so ungefähr. Das heißt, die Idee bei diesem Rentenpaket ist schon, dieses Rentenniveau langfristig auch für alle zukünftige Generationen zu sichern und nicht zu sagen, wie wir das ja früher beispielsweise bei den Riester-Debatten Anfang der 2000er gesagt haben, das Rentenniveau muss weiter absinken, sondern es soll jetzt dauerhaft auf 48% festgeschrieben werden. Dauerhaft ist auch ein bisschen großzügig gesagt, also zumindest bis zum Jahr 2039, und dann soll man vorher nochmal genau darüber reden, wie es dann eventuell weitergehen muss.
Verstehe. Und das ist eben quasi abzusenken droht, ne, von 48, 45 oder wie auch immer. Das liegt daran, dass einfach demografischer Wandel, die Babyboomer in Rente gehen und nicht genug nachkommen? Oder was genau ist da der Grund?
Ja, ein Stück weit bin ich damit schuld. Ich bin ja so ein Babyboomer und wir gehen in den kommenden Jahren wirklich verstärkt in die Rente. Der Arbeitsminister spricht ja schon von einer Arbeitskräftelücke von 7 Millionen, die einfach fehlen werden, weil die Babyboomer gehen. Und wenn die alle in Rente gehen, dann kostet das erstmal Geld. Zumindest vorübergehend kostet das Geld, nämlich solange die alle in Rente sind. Das heißt, die Ausgaben für die Rente werden steigen und deshalb haben wir dieses Finanzierungsproblem, was in irgendeiner Weise gelöst werden muss. Und weil man gesagt hat, man kann das nicht immer nur über höhere Beitragssätze oder eben über höhere Bundeszuschüsse machen, soll eben jetzt dieses Generationenkapital als dritte Option gebildet werden.
Ja, oder eben auch nicht einfach nur Leute länger arbeiten lassen zum Beispiel. Ne? Also das will die Bundesregierung alles nicht. Ich spiele mein Tönchen ein vom jetzigen Arbeitsminister.
Deshalb legen wir heute ein umfassendes Rentenpaket vor, um dieses Versprechen zu erneuern.
So, Hubertus Heil meint damit jetzt nicht direkt Norbert Blüm, aber er sagt eben, er will das Versprechen erneuern, dass die Leute, die hart arbeiten, sich auf eine gute Rente verlassen können. Darum geht's. Und da gibt's eine Lösung, und zwar die Lücke mit Aktien stopfen. Das ist jetzt mal so ganz verkürzt und klingt natürlich sehr nach Christian Lindner.
Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente.
Volker, ist das jetzt diese Aktienrente, mit denen die FDP und auch Christian Lindner da Wahlkampf gemacht hat, die jetzt kommt?
Nein, das ist sie nicht. Das ist nur ein Teil dessen. Die eigentliche Aktienrente, die will der Finanzminister noch im Laufe des Jahres bringen, wenn es darum geht, wie die betriebliche und die private Altersvorsorge neu gestaffelt werden kann. Da sollen nämlich neue Möglichkeiten eröffnet werden, wie man am Aktienmarkt noch stärker sich engagieren kann, auch mit einem höheren Risikofaktor, was auf der anderen Seite möglicherweise auch zu höheren Erträgen bringt. Was jetzt gemacht wird, ist ja das sogenannte Generationenkapital. Das heißt, hier soll mit staatlicher Hilfe ein Kapitalstock aufgebaut werden über die kommenden Jahrzehnte, der dann, auch wenn er an der Börse und an den Anleihemärkten erfolgreich ist, so viel Kapital abwirft, dass die Bundeszuschüsse nicht ins Unendliche steigen müssen, sondern dass auch die Höhe der Bundeszuschüsse begrenzt werden kann. Man hofft, dass dieser Kapitalstock jährlich gut mal 10 Milliarden Euro abwirft, die dann in die Rentenkasse fließen können, um die Bundeszuschüsse zu entlasten.
Okay, da stecken viele Fremdwörter drin. Lass uns mal kurz aufschlüsseln. Erklär doch nochmal, woher genau kommt das Geld? Also vom Bund, das habe ich verstanden. Aber wie genau funktioniert das?
Ja, da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, wie das gemacht werden kann. Der Bund kann zum einen Kredite aufnehmen und die dann in diese Vermögenswerte, in das Anleihekapital stecken. Das ist dann keine zusätzliche Verschuldung, weil das nämlich sich um Vermögenswerte handelt, die dann angelegt werden am Aktienmarkt und dann eine Rendite abwerfen. Oder der Bund kann Bundesbeteiligungen einbringen. Das ist die zweite Option. Und die dritte Option, die unwahrscheinlichste, ist, dass der Bund Barvermögen einbringt. Der Bund hat ja nicht mehr viel Bargeld, wie wir wissen, mit der Verschuldungskrise im Moment und den Haushaltsschwierigkeiten. Also über diese drei Optionen soll Kapital in diesen Generationenvertrag gesteckt werden, und das sollen jährlich mindestens 12 Milliarden Euro sein bis zum Jahr 2035. Dann sollte ein Kapitalstock von gut 200 Milliarden Euro stehen mit Zins und Zinseszins. Daher diese Rechnung und Bundesanteile, die dann eingegliedert werden. Und dieser Kapitalstock von rund 200 Milliarden Euro soll dann so ertragreich sein, dass er mindestens 3% Zinsen abwirft. Und das sollen dann einmal diese rund 10 Milliarden Euro sein, auf die man dann jährlich hofft, um die Rentenkasse zu entlasten.
Okay, soll, hoffen. Also das alles setzt ja erstmal voraus, dass auch in Zukunft hohe Renditen an der Börse überhaupt erwirtschaftet werden können, ne? Also so ein bisschen sind die guten alten Zeiten ja vorbei, aus denen vielleicht auch noch diese Idee stammt. Für wie realistisch hältst du das denn?
Ja, das ist das große Fragezeichen, was natürlich immer bleibt. Und das ist auch die Kritik, die beispielsweise von den Grünen kam. Kann man davon ausgehen, dass dieser Kapitalstock immer diese Summe abwirft? Wie sieht es aus, wenn es erhebliche Schwankungen gibt? Wer tritt dann ein? Also beispielsweise auch das Kapital, was jetzt immer als Beispiel herangezogen wird, ist das zur Absicherung der alten Atomkraftanlagen. Auch da wurde 2022 ein Verlust von 3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Argumentation, die man dann immer zu hören bekommt, ist: in der mittleren und langen Frist sind diese Kapitalanlagen aber dennoch ertragreich, so dass man davon ausgeht, dass am Ende doch eine Rendite von 3% im Durchschnitt stehen wird, auch wenn das nicht jedes Jahr aufgehen sollte. Mhm. Aber du hörst natürlich raus, es bleibt ein Kapitalmarktrisiko bestehen, das lässt sich auch nicht leugnen, das kann auch schief gehen, aber man hofft, der DAX lässt ja im Moment vermuten, dass es gut aussieht, aber auch das kann sich ja schnell ändern. Also man hofft, dass das in der Perspektive aber gut geht.
Okay, aber wichtig ist ja, für wen gibt es ein Risiko? Ne? Gibt es ein Risiko für einen Bund? Okay, dann sind wir alle mittelbar ja auch betroffen, weil, ne, den finanzieren wir ja. Oder sind es die einzelnen Menschen, die da ihre Rente rausbekommen sollen, also die Versicherten? Für wen ist das riskant?
Ja, das ist ziemlich interessant. Das Risiko für die Rentnerinnen und Rentner scheint im Moment relativ gering zu sein. Denn diese 10 Milliarden Euro, die dann perspektivisch erwartet werden, die entsprechen 0,3 Beitragspunkten im Moment nach momentaner Rechnung. Und das ist eine Größenordnung, die kann man durchaus relativ schnell auffangen. Das würde also nicht bedeuten, dass Rentnerinnen und Rentner unbedingt das Nachsehen hätten, wenn die Kapitalerträge nicht stimmen. Dann würde man einfach sagen, okay, tut uns leid, wir müssen jetzt mal die Beitragssätze erhöhen. Zumindest für die Zeit, bis das Generationenkapital wieder mehr Geld abwirft. Also insofern gibt es da schon Möglichkeiten zu spielen. Das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb die SPD und auch der Arbeitsminister relativ gelassen auf dieses Generationenkapital sehen, weil die Ertragsgröße mit 10 Milliarden Euro bei einer Rentenversicherung, die über 300 Milliarden im Euro für die Rente ausgibt, nicht die Dimension hat, dass man sagen könnte, okay, wenn da ein Ausfall stattfindet, ist gleich das ganze Rentensystem in Frage gestellt.
Und klingt ja auch eher mittel- und langfristig. Fragt man sich ja, was ist denn mit den Rentnern und Rentnerinnen, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen sollen?
Ja, die sind von dem System erstmal nicht betroffen. Also nur insofern betroffen, auch deren Rente wird ja langfristig bei 48% stabilisiert. Aber das wird in den kommenden Jahren erstmal durch höhere Beiträge aufgefangen werden müssen. Die Beitragssätze sind jetzt noch bis zum Jahr 2028 stabil, aber dann steigen sie allmählich an, dann auf rund 22,3%, von heute 18,6%. Also das ist ein deutlicher Anstieg. Und das ist dann das Geld, mit dem die jüngere Generation, die Babyboomer, finanzieren muss. Das Generationenkapital, das finanziert mit seinen Erträgen eigentlich erst die nachfolgende Generation und nicht mehr zwingend die Babyboomer. Also da werden die Jüngeren erst einmal eine Weile mit höheren Beiträgen in die Tasche greifen müssen.
Okay, ja, das sind keine so guten Nachrichten für eben diese Menschen. Ich frage mich ja auch, ich kriege das nicht aus dem Kopf, seit du gerade von der Atomenergie in ganz anderem Zusammenhang gesprochen hast, aber in welchen Bereichen wird denn da investiert? Also sind das dann auf einmal Aktien, meinetwegen für Nuklear Waffen oder wird davon grüne Energie finanziert? Also kann man sich das aussuchen oder wie entscheidet da der Bund?
Ja, das ist im Moment noch nicht festgelegt. Da soll es noch mal konkretere Planungen geben. Aber so wie das auch bei der Kenfo, so heißt diese Organisation, die das im Moment für den Ausstieg aus der Atomindustrie macht, geschieht das in großer Offenheit. Also überall da, wo eine anständige und verlässliche Rendite versprochen wird, davon kann man investieren. Nun wissen wir auch, nun gibt es auch teilweise die europäischen Investitionsrichtlinien, wo man sich nach bestimmten Kriterien zu halten hat. Aber das alles muss dann im weiteren Gesetzgebungsverfahren ausgeformt werden, in welche Bereiche dieser Fonds dann beispielsweise investieren darf.
Jetzt habe ich gerade noch eine Kritik gelesen von dem Wirtschaftsweisen Martin Werding, der sagt, die Pläne sind grundsätzlich gut, reichen aber nicht aus, hört man ja oft. Ne? Und er sagt aber auch, in Richtung privater Altersvorsorge, da müsse da noch was passieren. Volker, wo ich dich gerade in der Leitung habe, was denn zum Beispiel? Ich würde dann mal mitschreiben.
Naja, da soll es ja noch Veränderungen geben. Ich meine, wir hatten ja vor 20 Jahren schon die Debatte, als die Riester-Rente eingeführt wurde, dass klar gesagt wurde, die gesetzliche Rente reicht für die Alterssicherung nicht mehr aus, weil sie eben, wir sind bei 48% angelangt, zur Niveausicherung dessen, was man vorher verdient hat, nicht mehr ausreicht und die Menschen müssen entweder über betriebliche Altersvorsorgeprodukte oder über eine private ergänzende Vorsorge quasi dieses Volumen aufstocken, also zusätzlich Vorsorge betreiben. Nun wissen wir auf der anderen Seite, dass die Riester-Verträge, die da geschlossen wurden mit staatlicher Hilfe, nicht so ertragreich sind, dass man sagen kann, man hat hier wirklich die Niveausicherung, die man eigentlich erreichen wollte. Jetzt soll es in diesem Jahr, wie gesagt, weitere Initiativen geben und da ist die FDP stark hinterher, dass diese betriebliche und private Vorsorgeprodukte auf eine neue Grundlage gestellt werden, auch mit weniger Garantiezinsen und einer höheren Risikobereitschaft, damit eventuell mehr Erträge am Ende stehen könnten. Aber auch da sind wir ja sofort bei all den Unsicherheitsfaktoren, die mit einhergehen. Wenn man gut laufende Jahre hat, wo die Aktien viel Geld abwerfen, kann das toll sein. Wenn man schlechte Jahre hat, trägt man auch das höhere Risiko bei niedrigen Garantieabschlüssen und muss damit rechnen, dass am Ende bei dem Versicherungsprodukt, was man abschließt, weniger steht, als man sich erhofft hat. Und das ist das Problem, dem man schlichtweg nicht aus der Welt gehen kann.
Volker, ich danke dir sehr fürs Einordnen und auch fürs Erklären und schick liebe Grüße nach Berlin.
Gerne zurück.
Der Eiffelturm war schon ein ganz besonderer Hingucker am Montag. Beleuchtet mit Hashtag MyBodyMyChoice. Das stand da, während Frankreich gerade ein Gesetz final beschlossen hat, das das Abtreibungsrecht in der Verfassung verankert. Die französische Regierung, die nennt das jetzt eine universelle Botschaft und am Weltfrauentag soll das Ganze dann auch noch symbolträchtig und feierlich unterschrieben werden. Und am liebsten will Paris damit Vorbild für den Rest Europas sein. Auch klar, dass das gar nicht so einfach werden dürfte. Schließlich gehört auch ein Land wie Polen zu Europa mit seinem besonders strikten Abtreibungsrecht, was ja de facto einem Verbot gleichkommt. Hören wir doch mal in Deutschland nach, wie dieses Gesetz aus Frankreich hier ankommt. Und zwar bei Pro Familia, der Beratungsorganisation. Kerstin Artus, die ist ehrenamtliche Vorsitzende von Pro Familia in Hamburg, saß selbst bis 2015 als Abgeordnete für die Linke in der Bürgerschaft und ist jetzt am Handy in der Leitung. Schönen guten Tag, Frau Artus.
Hallo, guten Tag.
Also Frankreich will Avantgarde sein. Wo steht denn Ihrer Meinung nach Deutschland?
Naja, ganz bestimmt nicht da, wo Frankreich steht, weil hier ist der Schwangerschaftsabbruch immer noch strafbar. Seit über 150 Jahren ist er im Strafgesetzbuch verankert. Und ich nehme die jetzige Bundesregierung nicht so wahr, dass sie den noch in ihrer Wahlperiode streichen wird. Insofern gibt Frankreich mächtig Schwung und übt hoffentlich auch Druck auf, dass für Gesundheitsrechte von Menschen, die schwanger werden können, aber nicht wollen, was getan wird. Und dazu gehört eben, den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch aufzustreichen.
Sie glauben nicht, dass es da genug Schwung gibt, aber immerhin lässt die Bundesregierung ja gerade prüfen, ob Abtreibung auch bei uns eben außerhalb des Strafrechts geregelt werden kann. Der Bericht soll, soweit ich gesehen habe, im April vorgelegt werden. Was sollte denn da Ihrer Meinung nach drinstehen?
Naja, er sollte vor allen Dingen regeln, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr strafbewehrt sind. Und dass das Versorgungsangebot entsprechend ausgebaut wird mit Ärztinnen und Ärzten, die Abbrüche vornehmen. Auch mit den verschiedenen Methoden, die es gibt, sind oft durchaus unterschiedlich. Und da braucht man eigentlich keine Prüfung mehr zu. Dass sie es prüfen wollen, ist immer ein guter Schritt. Aber Prüfungen von Regierungen, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, Prüfaufträge können dann auch immer schnell mal ins Leere laufen. Und dann schwupps ist eine neue Bundesregierung dran und das geht wieder von vorne los. Insofern haben wir auch erheblichen Handlungsdruck, weil nach wie vor diese Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Bundesrepublik Deutschland dazu führt, dass wir ein Versorgungsproblem haben mit Menschen, die Abbrüche auch durchführen. Und leider auch Krankenhäuser, die staatliche Subventionen kriegen, weil sie den Versorgungsauftrag übernehmen, zum Teil keine Schwangerschaftsabbrüche bereitstellen, zum Beispiel, weil sie zur Diakonie oder zum Caritas-Konzern Agaplesion gehören.
Was sind das genau für alltägliche Probleme, wenn Sie sagen, die Versorgung ist da nicht gewährleistet? Also da sprechen wir dann wahrscheinlich eher von ländlichen Regionen als jetzt von Hamburg oder Köln, wo wir beide sitzen, ne?
Ja, leider nicht. Also es wäre schön. Also auch in Hamburg kriegt man nicht so schnell mehr einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch. Und man ja auch vielleicht auch mal eine Auswahl haben sollte, was ich als Patientin ja durchaus jetzt recht auch habe. Und man da durchaus schon auch mal warten muss. Und da es diese Fristenregel gibt im 218, kann das manchmal auch sehr eilig sein. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche. Genau, die meisten Schwangerschaftsabbrüche werden zum Glück früh erkannt und dann auch früh abgebrochen, wenn sie nicht gewollt sind. Aber es kann eben auch schon mal an die 10., 11. und auch 12. Woche rangehen. Und dann eilt es eben auch. Und es kommen viele aus den ländlichen Bereichen eben auch in die Metropolen und nutzen das Angebot, das es dort gibt. Insofern haben wir da überhaupt keine Entspannung, sondern erheblichen Druck.
Was macht das denn mit den Paaren, aber natürlich vor allem mit den Frauen, wenn so eine wichtige Entscheidung dann unter Zeitdruck gefällt werden muss?
Naja, es kann zumindest keine sorgsame Entscheidung gefällt werden. Also für die meisten unbeabsichtigt Schwangeren ist relativ schnell klar, will ich ein Kind austragen oder nicht. Aber einige benötigen eben auch wirklich eine Beratung, um sich zu entscheiden. Und die meisten ungewollten Schwangerschaften werden ja in Deutschland auch ausgetragen, das muss man ja auch mal sagen. Aber wer da wirklich einen Konflikt hat, der braucht auch Zeit. Und da, wenn ich dann so unter Druck bin und erst ganz spät auch diesen Abbruch machen kann, das macht ja auch was mit dem Körper. Also wenn ich mir vorstelle, so ich will das nicht haben, auf mich wird Druck ausgeübt. Ich bin vielleicht, lese von Abtreibungsgegnern im Internet und die sind ja nicht ohne. Die sind ja auch ziemlich happig mit ihren Darstellungen, sehr blutig auch. Es gibt Holocaust-Relativierer, die Abtreibung schlimmer finden als im Holocaust. Also man findet im Internet ja alles Mögliche. Und deswegen sollte jemand, der seine Schwangerschaft abbrechen möchte, das auch so schnell wie möglich machen kann.
Mhm. Kann man das quantifizieren oder wie groß ist denn der Widerstand in Deutschland gegen Ihre Arbeit, gegen Beratungsarbeit, gegen die Arbeit der Ärztinnen und auch eben gegen Schwangerschaftsabbrüche, die die Familien dann vornehmen?
Naja, quantitativ kann man das gar nicht so sagen, aber wir haben zum einen immer wieder diese Belästigung vor Beratungseinrichtungen, aber auch vor Arztpraxen, wo betende Menschen Ratsuchende behindern. Dann werden auch schon mal so Plakate hochgehalten, du tötest dein Kind. Und solche Sachen, die auch unglaublich natürlich auch was mit einem machen. Und wenn man in Internetsuchbegriffe eingibt, kommt man eben auch auf diese Hassseiten und auf diese Hetzer. Und man kommt schlimmstenfalls auch auf Angebote, die zwar eine Beratung anbieten, aber gar nicht staatlich nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz zugelassen sind, den Beratungsschein auch auszustellen. Und wir wissen aus Erfahrungsberichten, dass man dort auch schon mal hingehalten wird. Und vielen ist es auch wirklich nicht klar, weil die Aufklärung da immer noch nicht groß ist, auch wenn man eigentlich alles im Internet findet. Aber wer unter Druck ist und in einer Notsituation ist, hat vielleicht auch manchmal einen Tunnelblick.
Okay, also hingehalten meinen Sie im Sinne von, bis es dann zu spät ist? Also ja, da wird man genau aktiv davon abgehalten, von der Entscheidung.
Ist uns schon erzählt worden, ja, und das so, du hast ja noch Zeit und komm doch nochmal wieder und überlegst dir nochmal oder frag doch nochmal den und den oder es werden Fotos gezeigt von Babys oder so alles Mögliche. Das lässt sich nicht verifizieren. Das sind Berichte, die wir dann hören. Und diese Beratungseinrichtungen machen auch massiv Werbung. Und da kann es schon mal sein, dass man eben dann auch auf solchen Seiten landet, die auch sehr professionell gut gemacht sind.
Jetzt ist ja gerade Fastenzeit und parallel dazu läuft ja immer dieses 40 Days for Life. Eben radikale Abtreibungsgegnerin, ne, die eigentlich mal aus den USA kam, aber eben auch zum Beispiel in Deutschland dann ihr Leben erschweren und das der Frauen, die sich beraten lassen wollen. Da gibt's ja jetzt eben ein neues Gesetz in Deutschland gegen Gehsteigbelästigung. Es wurde gerade auf den Weg gebracht. Können Sie denn sagen, dass das hilft und in diesem Jahr zum Beispiel besser ist als noch im vergangenen?
Also aktuell weiß ich das noch nicht, ob es besser geworden ist. Es hilft auf jeden Fall, dass diese Menschen da nicht mehr so nah vor den Beratungseinrichtungen stehen. Die belästigen ja auch unsere Mitarbeiterinnen mit ihrer Art und Weise, sich da zu präsentieren. Das wird mit Sicherheit auch eine Entspannung bringen. Aber das eine ist eben, was auf der Straße stattfindet. Und das andere ist, dass Straße für uns heute auch und für die Digital Natives, also für Menschen, die so ab den 90er Jahren geboren sind, ist das Internet ja eine normale Verkehrssituation, wo man sich bewegt. Und da kommt man eben sehr schnell auf diese Hassseiten, die sich auch nicht mal einfach so sperren lassen. Und das alles verunsichert, wenn man selber in einer Notsituation ist, sich auch nicht anvertrauen kann. Verwandten, ungewollt schwanger zu sein, ist immer noch ein Tabu in Deutschland. Man spricht nicht gern darüber, weil es eben auch kriminalisiert ist. Man hat Angst. Und deswegen ist es eben so schwierig. Und deswegen wäre es gut, wenn die Entkriminalisierung deutlich wäre, dass Versorgungsangebot ausgebaut werden könnte. Und wir haben natürlich auch zu wenig Beratungskapazitäten, also wie uns das Beratungsangebot auch ausgebaut werden kann.
Hat sich da die Situation nicht entspannt, seit 2022 eben dieser Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde, der ja damals Ärztinnen und Ärzten erheblich erschwert hat, überhaupt zu informieren über Abbrüche?
Also wir haben akut das Problem, dass die Ärztinnen und Ärzte, die jahrzehntelang Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben, dass die jetzt so langsam in Rente gehen. Und wir haben zu wenig NachfolgerInnen. Die medizinische Ausbildung ist immer noch unzureichend, was Schwangerschaftsabbrüche angeht. Und da sich Ärztinnen auch stigmatisiert fühlen, wenn sie Abbrüche vornehmen, muss sich eben auch da was ändern. Das ist ein ganzes Paket eigentlich, was sich ändern müsste, dass Ärzte nicht mehr vor Gericht gezerrt werden. Das ist schon mal ein Riesenschritt und wird für die Zukunft auch dazu führen, dass man natürlich deutlicher machen kann, hallo, meine Praxis bietet Schwangerschaftsabbrüche an. Das wird, denke ich, mittelfristig zur Entspannung führen. Und wir haben mit der Abschaffung des 219a natürlich auch dafür Sorge getragen, dass sich viele junge angehende MedizinerInnen dafür entscheiden, Gynäkologie zu studieren und Schwangerschaftsabbrüche auch in ihr Portfolio aufzunehmen. Aber das kommt alles nicht von jetzt auf gleich, sodass der Versorgungsnotstand insbesondere in den Krankenhäusern dramatisch ist und wir immer noch zu wenig Ärztinnen und Ärzte in der Fläche auch haben, die Abbrüche machen. Die Kliniken müssten unbedingt verpflichtet werden, ein Angebot vorzuhalten, auch wenn sie einzelne MedizinerInnen haben, die sagen, ich will aus irgendwelchen Gründen keine Abbrüche vornehmen, dann müssen sie dafür Sorge tragen, dass Ärzte da zur Verfügung stehen. Und das müssen auch die diakonischen und die katholischen Krankenhäuser.
Gegner und Kritiker auch, die bringen ja dann häufig das Argument, wer abtreibt, der würde das quasi so als Ersatz für Verhütung tun. Also leichtfertig, leichtsinnig. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen mit Frauen und Paaren, die sich zu diesem Schritt entscheiden?
Null. Ich weiß nicht, wer sich so etwas ausdenkt. Ich werde schwanger und dann lasse ich meinen abbrechen. Also so, das findet in der Realität nicht statt. Das ist völlig lebensfremd. Es gibt mit Sicherheit Personen, die leichtfertig verhüten, so wo dann vielleicht auch die nötige Aufklärung fehlte oder es kommt in der Stillpause oder die Pille wirkt nicht, das Kondom platzt. Das sind so völlig normale Situationen, wo die Verhütung nicht funktioniert. Aber dass Menschen bewusst seine Schwangerschaft einkalkulieren, um die abzubrechen, das ist inszeniert. Es gibt diese Menschen nicht. Also da, die müssen mir gezeigt werden. Wir kennen solche Leute nicht.
Sie verfolgen ja auch die aktuelle politische Entwicklung, das Erstarken der AfD in diesem Jahr, wo ja auch im Osten verstärkt gewählt wird, Europawahlen sind. Wenn man da mal so ins Parteiprogramm guckt und in das, was die AfD zum Beispiel sagt, dann würde ja das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche weitgehend eingeschränkt werden. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Wie wirkt sich die Entwicklung in der Politik auf die Debatte zum Thema aus? Kippt da gerade was?
Ich vermute und es bestätigt sich auch immer wieder, dass die Rechtsentwicklung und Rechtsextremisten und auch Neonazis völlig unterschätzt werden im Antifeminismus und was sie wirklich gegen Frauen auch durchsetzen wollen. Und deswegen ist es auch dringend Zeit, auch auf der Basis aufzuklären und deutlich zu machen, dass Personen wie Beatrix von Storch wirklich zu den führenden Köpfen auch der Abtreibungsgegner zählen und auch deutlich gemacht werden muss, was es für reproduktive Rechte für die körperliche Gesundheit und sexuelle Selbstbestimmung bedeutet, wenn es da neue Mehrheiten geben würde. Das ist wirklich dramatisch. Insofern, ja, man darf das nicht unterschätzen.
Ist das auch etwas, was man beim Blick ins Nachbarland nach Frankreich lernt, eben das Argument zu sagen, wir machen jetzt auch unsere Verfassung ein Stück weit zukunftsfest, weil auch so habe ich die Franzosen verstanden. Liberal war man da im Alltag schon vorher, aber jetzt ist es einfach nochmal in der Verfassung festgeschrieben. Wäre das auch aus dem Grund ein Schritt, den Sie sich wünschen würden?
Das wäre schon großartig. Also es wäre ja schon ein Riesenschritt, wenn das Bundesverfassungsgericht sich mal korrigieren würde. Die müssen ja auch immer die gesellschaftlichen Debatten mit einbeziehen. Das ist ja auch ein juristischer Grundsatz. Und da gehen wir den Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch zum Fall gebracht haben, der ja den Ärzten die Abbrechen Informationsverbote aufgelegt hatte, hat sich der Wind auch gedreht. Die Gesellschaft will, dass Familienplanung selbstbestimmt entsteht und Unfälle, ungewollte Schwangerschaften dann auch beendet werden können und zwar so früh wie möglich, weil das ist auch für die Gesundheit des Körpers am besten. Und Kinder geboren werden, wenn sie gewünscht sind und wenn sie gewollt sind und für geborene Kinder viel mehr auch getan wird. Das haben die Abtreibungsgegner nämlich in der Regel nicht auf dem Zettel, für geborene Kinder etwas zu tun.
Frau Artus, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Der Tag am 5. März 2024 geht hier so langsam zu Ende, aber nicht ohne noch eine kleine Info in eigener Sache. Wer wie ich so den inneren Timer auf 17 Uhr gestellt hat und dann direkt der Tag hören wollte, der brauchte bei der letzten Folge echt starke Nerven. Wir hatten hier technische Probleme und konnten das Teil deshalb nicht pünktlich rausbringen. Dafür dickes Sorry an alle, die sich gewundert und oder geärgert haben. Wir setzen auf jeden Fall alles dran, dass ihr uns immer verlässlich und pünktlich auf den Ohren habt. Wir, das waren dieses Mal Bastian Rudde und ich, Sarah Zerback. Danke fürs treue Hören und tschüss.